Ich habe den Film nicht gesehen, aber den Titel finde ich gut. Das Leben ist eine Baustelle. Stimmt doch, oder? Und bei Christen ist es so, dass das Leben eine Baustelle Gottes ist. Gott möchte an uns immer was renovieren, etwas anbauen, etwas besser machen, verbessern. Er möchte uns umgestalten, damit sein Glanz und seine Freude immer klarer durch seine Menschen leuchtet. Und wie Gott unseren christlichen Charakter prägen will, dafür gibt es in der christlichen Tradition 7 Schlagworte, sozusagen Grundeinstellungen oder Lebensbereiche, in denen Gott uns innerlich verändern möchte. Das sind die sogenannten 7 Kardinaltugenden und über die möchte ich jetzt 7 Predigten halten. Heute geht's los mit der Klugheit. Ich sage sie mal alle auf, damit ihr sie schon mal so vor Augen habt. Die 3 originär christlichen sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber auch die 4 klassischen von Platon und Aristoteles her kann man, und werden wir hier auch christlich verstehen, Klugheit, Gerechtigkeit, Mut und Mäßigkeit. Manchmal sieht man auch an so alten Portalen so 7 Figuren stehen und das sind dann Personifikationen dieser 7 Tugenden. Heute also geht es um die Klugheit. Deshalb habe ich auch diesen schönen Choral ausgesucht, den wir eben gesungen haben. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet. Dagegen müsste man eigentlich in jener heftigen Widerspruch hören. Wir sind doch gebildet. Wir sind die Stadt der Wissenschaft, der Leuchtturm im Osten, Licht statt Jena, erleuchtet. Hier ist nichts mit Finsternis verhüllet. Wir haben es geblickt, wir sind helle, wir wissen, wo es lang geht. Unsere Optik benutzt die ganze Welt. Nicht nur wir sehen, sondern die sehen auch durch uns. Die Heilige Schrift sagt, die Klugheit der Welt, die hat Gott zur Dummheit erklärt, weil sie Welt in ihrer Klugheit ihren Erlöser nicht erkannt hat. Und in dem Buch der Sprüche werden wir gemahnt, haltet euch nicht selbst für klug. Denn solcher Stolz, solche selbstgemachte Klugheit ist oft destruktiv. Wir sind alle wie Adam und Eva. Wir essen vom Baum der Erkenntnis und definieren gerne selber, was gut und was böse ist. Wir wollen das bestimmen in unserer eigenmächtigen Klugheit. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen sagen, was gut und böse ist, denn wir sind ja helle, wir sind erleuchtet. Aber was kommt dabei heraus? Die Lebensgrundlagen der Erde sind gefährdet. Ungeborene Kinder werden getötet. Waffen werden produziert wie sonst kaum in einem Land der Welt. Die Rollen der Geschlechter werden verwirrt, sodass jeder jetzt selbst bestimmen muss, ob er Mann oder Frau sein will. Der Ehebund wird nivelliert und wir leben in Partnerschaften ohne Verpflichtungen. Wir sind selber klug. Wir wissen, was gut und böse ist. Wir bauen den Turm von Babylon. Ein Beispiel für geistliche, göttliche Klugheit ist Salomo. Wer die Geschichte von ihm nicht kennt, gerade der Anfang ist besonders spannend, kann sie im ersten Buch der Könige im Alten Testament nachlesen, Kapitel 3. Als junger Mann wird er von Gott dazu berufen, ein Weltreich zu regieren. Und er merkt sofort, das ist eine totale Überforderung. Und da gibt Gott ihm einen Blankoscheck. Es ist fast wie im Märchen. Er sagt zu ihm, was möchtest du von mir? Du hast einen Wunsch frei. Du kannst dir was von mir wünschen. Was soll ich für dich tun? Und Salomo erkennt, alleine schaffe ich das nicht. In mir selber habe ich die Klugheit nicht für diese Aufgabe. Und Salomo bittet Gott um ein hörendes Herz. Lev Shomer, ein hörendes Herz. Er will ganz ehrlich dem folgen, was Gott ihm sagt. Gottes Wort ist für ihn die letzte und entscheidende Richtschnur, auch wenn es gegen seine eigene Klugheit und Vernunft geht. Von diesem Gebet ist Gott so begeistert, richtig geschockt und überrascht, dass er Salomo noch alles dazu schenkt, was man sich an irdischem Glück nur wünschen kann. Ein hörendes Herz, das brauchen wir alle. Leben gelingt, wenn wir auf Gott hören. Halte die Gebote, Höre auf Gott, sagt Jesus dem reichen jungen Mann. Tu, was Gott von dir will, dann bleibst du im Segen Gottes. Klugheit ist Hören und Gehorsam gegen Gott. Die Klugheit, die Gott in uns ausprägen will, hat nichts mit menschlicher Intelligenz zu tun. Da sind die nicht überlegen, die einen ganz hohen IQ haben und die unterlegen, die einen ganz niedrigen haben. Es geht auch nicht um Geschicklichkeit oder Cleverness oder Gerissenheit, wie man am besten durchkommt. Es geht auch nicht um ein Ansammeln von Wissen oder Bildung, sondern Klugsein im christlichen Sinn ist etwas anderes, als was man normalerweise dafür hält. Schon beim Propheten Jeremia, Kapitel 9, sagt Gott, ein Gelehrter rühme sich nicht seiner Bildung, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wenn sich einer schon rühmen will, der soll sich rühmen, dass er insofern klug sei, dass er mich kenne, nämlich dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Also, das ist wirklich klug. Auf Gott schauen, von ihm alles erwarten, ihm für alles danken, was ich habe, ihn mehr lieben als jeden Menschen auf dieser Welt und seine Ablehnung, seine Ungnade für gefährlicher halten als alles Übel, was uns sonst noch passieren könnte. Martin Luther fängt die Erklärung der 10 Gebote alle mit demselben Satz an. Er fängt sie damit an, wir sollen Gott fürchten und lieben. Unsere Klugheit soll darin bestehen, zuallererst, dass wir Gott ernst nehmen, dass wir ihn achten, dass wir sein Lob und seine Ehre suchen. Ist das wirklich nötig? Können nicht auch Atheisten klug sein? Kann man sein Leben nicht auch erfolgreich ohne Gott aufbauen oder sogar einen ganzen Staat? Im Psalm 1 heißt es, das Gelingen kommt von Gott. Du kannst tun, was du willst, du kannst dich auf den Kopf stellen. Es wird dir nur gelingen, wenn Gott Gunst dazu gibt. Das ist das Geheimnis. Ohne Gott wird der beste Plan zunichte. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Psalm 127 steht am alten Rathaus mitten in Leipzig. Darauf kommt es an. Klugsein bedeutet auch, die Dinge aus der Perspektive Gottes zu bewerten. Das bedeutet, unser natürliches Wertesystem, das wir in uns tragen, radikal erneuern zu lassen. In den ersten beiden Kapiteln des Korintherbriefes ist eine große Gegenüberstellung von der Klugheit und Weisheit dieser Welt auf der einen Seite und der Klugheit, die Gott den Glaubenden eröffnet. Und das Interessante ist, dass da erklärt wird, das, was die Welt hoch bewertet, Erfolg, Macht, Wissen, Intelligenz, Schönheit, das tritt in den Hintergrund, ja, es wird entmachtet, quasi beleidigt durch den Anblick des Gekreuzigten. Gott stellt sich zu dem Verlierer, zu dem Hässlichen, zu dem, der nichts hat, der auf keiner Universität war, der nichts festhält. Was die Welt verachtet, ehrt Gott. Und umgekehrt, wahre Klugheit bedeutet dann, das hochzuschätzen, was Gott wertvoll ist. Nämlich jede Tat selbstloser Liebe, jedes kleine Gebet, jeder treue Dienst für einen anderen Menschen. Durch die Botschaft vom Kreuz hat Gott die Klugheit der Welt zur Dummheit gemacht. Klugheit im Sinne Gottes bedeutet eine Revolution unseres natürlichen Bewertungssystems. Das meint Paulus, wenn er in Römer 12 sagt, erneuert euch durch die Umgestaltung eures Denkens. Fangt an, die Dinge anders zu bewerten. Ein gutes Beispiel finde ich immer wieder, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber schäme ich mich nicht, ist die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte beschreibt ungefähr eine Zeit von, sagen wir mal so 50 Jahren, 70 Jahren vielleicht auch. Und alles, was damals in den Schlagzeilen stand, tausende Terroranschläge, die es damals gab im Römischen Reich, Kriege, Invasion der Perser, Kaisermorde in Rom, davon schreibt die Apostelgeschichte gar nichts. Darüber verliert das Geschichtsbuch Gottes kein Wort, das interessiert ihn gar nicht. Wenn aber im hintersten Kreta oder in Galatien ein unbekannter Sklave zum Glauben an Jesus findet, das ist eine Sensation. Oder die Purpurhändlerin Lydia, eine Unternehmerin in Philippi oder ein Gefängnisaufseher, dann ist eine Party im Himmel. Das ist wirklich eine Sensation. Das bewertet Gott groß. Lasst euer Wertesystem ändern durch die Klugheit Gottes, durch die Klugheit, die Jesus schenkt. Klugheit bedeutet auch ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Ton und die richtigen Worte. Es gibt ein eigenes griechisches Wort dafür. Es gibt ein Wort für die vergehende Zeit, Chronos. Da kommt das Wort Chronologie her. Das ist das, was wir unter Zeit verstehen. Und dann gibt es ein Wort im Neuen Testament, das ist immer sehr spannend, wenn das auftaucht. Das heißt Kairos. Und es bedeutet nicht die verlaufende Zeit, sondern genau den richtigen Zeitpunkt. Und Jesus hatte ein geniales Feeling dafür, wann der richtige Zeitpunkt war. Es gibt ein Lied, und das singe ich und bete ich manchmal von Herzen. Hilf Herr meiner Seele, dass ich da nicht fehle, wo ich nötig bin. Dass ich da wach bin. Dass ich nicht vorbeigehe, wo ich hingehen müsste. Oder dass ich schweige, wo ich reden müsste. Oder dass ich umgekehrt rede, wo ich lieber schweigen sollte. Weil dies jetzt mein Auftrag ist. Gott, hilf mir, im richtigen Augenblick das richtige Wort zu finden, den richtigen Trost, die richtige Ermahnung. Ich hatte so eine Situation, ich könnte lauter Versagensgeschichten erzählen, muss ich gleich davor sagen, wo ich das vermasselt habe. Meistens habe ich irgendwie nichts vom Glauben erzählt, wo ich gerade gut was hätte von Jesus sagen können. Ja? Aber ich habe auch was Gutes zu erzählen. Es war am 15. Juli, wir saßen beim Frühstück in der Pension mitten in den Bergen von Korsika und es waren lauter französische Ehepaare am Tisch. Und dann kam einer und erzählte den anderen, was gerade in der Nacht zuvor in Nizza passiert war. Und die waren alle völlig geschockt und betreten. Und das Frühstück war zu Ende und ich wollte aufstehen und dachte irgendwie und merkte, ey, du kannst jetzt nicht einfach aufstehen, du musst jetzt was sagen. Nicht einfach sagen, jetzt schönen Tag noch, ja. Also habe ich mir was zusammengestottert und habe ihnen gesagt, wie traurig auch wir in Deutschland darüber sind, wie mitbetroffen wir sind. Und ich bekam eine sehr dankbare Reaktion, auch für mein Gestotter. Es war einfach der richtige Zeitpunkt, ich musste da was sagen. Und im Neuen Testament gibt es ganz viele so Situationen, zum Beispiel bei der Hochzeit in Kana, da will die Mutter Jesu was von ihm und kriegt eine üble Abfuhr, ja, nicht so gut für unsere katholischen Geschwister, dass die Maria da so schlecht wegkommt. Jesus sagt, jetzt ist meine Zeit noch nicht gekommen für ein Wunder. Und als er wusste, dass sein Freund Lazarus todkrank war, da geht er nicht hin, weil er wusste, Gottes Timing mit diesem Menschen ist anders. Gott hat ein anderes Timing als ich. Und als Herodes Antipas Jesus umbringen will, weicht er nach Galiläa aus und sagt, meine Zeit für den Leidensweg ist noch nicht gekommen. Er wusste, wann die Zeit dafür ist. Er war nicht nur klug im Blick auf den Zeitpunkt, sondern auch im Blick auf den richtigen Ton. Gegenüber selbstgerechten Theologen geht er in die volle Konfrontation und sagt, ihr kennt weder die Schrift noch die Wahrheit Gottes. Aber gegenüber Menschen, die vom Leben mitgenommen und gebeutelt sind, redet er einfühlsam, barmherzig, verzeihend. Ich verdamme dich nicht, sagt er zu der Frau in ihrer Angst. Ich verdamme dich nicht. Klug sein bedeutet am richtigen Ort sein, mit passenden Worten reden, den richtigen Ton finden, die wesentlichen Dinge wahrnehmen. Klugsein bedeutet auch, die eigene Vergänglichkeit anschauen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Den 90. Psalm bete ich bei jeder Beerdigung. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Mir fällt ja das Ehepaar ein, wo einer sagte, ganz aus Versehen, ein freudscher Versprecher, wenn einer von uns gestorben ist, dann ziehe ich wieder zurück nach Bremen. Typisch. Dass jemand anders sterben könnte, auch der Ehepartner, das stellen wir uns gerade noch vor. Aber wir selber? Nö, dann ziehe ich zurück nach Bremen. Ne? Genau. Wieso werde ich klug, wenn ich die Begrenztheit meines Lebens erkenne? Ich werde klug, weil ich dankbar werde für jeden Augenblick. Für den Sommerflieder, der blüht, für die schöne Musik, die ich hören darf, für die tollen Kindergesichter, die ich hier sehe, für meine Schwestern und Brüder in der Gemeinde. Und ich fange an, den zu suchen, der ewiges Leben schenkt. Ich merke, darauf kommt es noch viel mehr an. Ich habe einen Lieblingssong in meiner Spotify-Playlist, den klicke ich meistens an, den habe ich mit meinen Facebook-Freunden, habe ich die Playlist auch neulich mal geteilt. Susi müsste sie gekriegt haben. Und da ist ein alter Spiritual drin, neu gesungen von Gillian Welch. Und sie singt, I will know my Savior when I come to him by the mark where his nails have been. Ich werde meinen Heiland erkennen, wenn ich zu ihm komme, bei den Zeichen, bei den Nägelmalen, wo seine Nägel gewesen sind. Eine ganz große Freude in diesem alten Spiritual. Ich werde vor Jesus stehen. Unser Leben ist ein Hauch und dann werde ich vor Jesus stehen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es gibt ein neues christliches Buch von Jörg Albrecht. Ich habe es bei der Zeltstadt durchgeblättert und ärgere mich jetzt, dass ich es nicht gekauft habe. Ganz großartig. Es ist ganz gegen den Strom. Es ist kein sexy Thema, aber es ist ganz, ganz klasse. Es heißt, die große Kraft der kleinen Tode. Und das geht genau darum. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen und was das alles Gutes in unserem Leben auslöst. Es entfaltet, welche reinigende Kraft davon ausgeht, wenn wir uns unserer eigenen Begrenztheit und Vergänglichkeit stellen. Ich werde mal hoffen, dass wir das vielleicht mal für den Büchertisch bestellen. Klugsein bedeutet, und das haben wir im Evangelium sehr drastisch gehört, Jesus hat da ein ziemlich krasses Beispiel erzählt, krasses Gleichnis, weil er sagt, die Leute, die nicht klug sind, in diesem Sinn, die bleiben draußen. Es bedeutet, mit der kommenden Herrlichkeit von Jesus zu rechnen. Jesus kommt bald, er sucht die Rechenschaft gegenüber dem Anvertrauten von seinen Dienern. Es ist ein ganz großes Thema in seinen Gleichnissen. Es kommt darauf an, dass dann einer treu für die Seinen sorgt, in seiner Familie, in seiner Gemeinde und Arbeit sich bewährt, dass wir unser Bestes zu Gottes Ehre geben, dass wir mit Jesus rechnen, ihn nicht für tot halten, sondern ihm zutrauen, dass er die Herrschaft über alles hat und dass wir mit den vielen Dingen haushalten, die er uns als Talente anvertraut hat. Dass er wiederkommt, soll uns keine Angst machen, sondern es ist wie die Einladung zu einem großen Fest, auf das man sich jetzt schon freuen kann. Joachim hat mir vorhin im Gang erzählt, er freut sich schon so auf unser Mitarbeiterfest mit der tollen Band und dem leckeren Essen. Super, ja. Und so dürfen wir uns freuen, wenn Jesus kommt. Als wenn man bei einem König zur Hochzeit eingeladen ist, sagt Jesus, so ist das. Klug sein heißt in der Vorfreude auf dieses Festleben. Ich fasse es nochmal zusammen. Was bedeutet diese Tugend, Klugheit, Weisheit im christlichen Sinn? Es bedeutet, mit Gott zu rechnen und ihn an die erste Stelle zu setzen. Ihn über allem zu fürchten und zu lieben. Klugheit bedeutet, wie Salomo, um ein hörendes Herz zu beten und Gottes Worte ernst zu nehmen. Klugheit bedeutet, das Wertesystem Gottes zu übernehmen und hochzuschätzen, was er hoch bewertet. Die Liebe, die Demut, die Wahrheit. Klugheit bedeutet, die passende Tat und das passende Wort zum richtigen Zeitpunkt tun und sagen. Klugheit bedeutet, die eigene Vergänglichkeit ernst nehmen und in der Vorfreude auf das Wiederkommen Christi zu leben. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.